Lob und Dank sei dem Herrn für die wunderbare Hoffnung und Zuversicht, die wir in uns tragen dürfen. Er hat ja gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.
Amen.
Wir glauben, dass er die Verheißung wahrmachen wird und wir glauben, dass es in unserer Zeit geschehen wird.
Amen.
Ich glaube es aus voller Überzeugung.
Amen.
Aufgrund des Wortes Gottes.
Amen.
Und mögen Skeptiker sagen, das ist schon immer behauptet worden, das haben Gläubige schon seit Jahrhunderten gesagt und haben darauf gewartet, aber vor Jahrhunderten war die biblische Prophetie noch nicht erfüllt.
Amen.
Dies ist die Zeit, dies ist der Tag,
Amen,
an dem sich Gottes Wort in Mannigfaltigkeit erfüllt. Und der Herr selbst sagte, wenn ihr das alles seht, so hebt eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Andere haben es vermutet, wir wissen es. Das ist der Unterschied. Dann wisst ihr, nicht dann meint ihr, dann wisst ihr, dass sich eure Erlösung naht.
Amen.
Es gibt ein seliges Wissen, eine Überzeugung, die biblisch fundiert, die gegründet ist auf dem untrüglichen Worte Gottes.
Amen.
Und mögen uns die Leute auslachen, zu dem Zeitpunkt wird unser Mund voll Lachen sein.
Amen.
Und die Zunge voller Ruhm. Ich habe es schon einige Male gesagt, heute stehen wir manchmal ein wenig, man sollte es hier nicht sagen, dumm da, aber dann werden es die anderen sein, die so dastehen. Und wir werden frohlocken und bei dem Herrn sein alle Zeit.
Amen.
Paulus hat ja geschrieben, so tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Darin ist gleichzeitig Trost. Wir haben bereits herrliche Lieder gesungen. Sie sind schon in die Richtung gegangen, in die der Geist Gottes mit uns weitergehen möchte. Besonders das Lied, das wir gesungen haben von dem Öl der Freude. Ich musste so an Matthäus 25 denken. Die einen hatten genügend Öl und die anderen nicht. Die einen gingen ein zur Herrlichkeit, zum Hochzeitsmahl, die anderen nicht. Welch ein ernstes Wort. Heute steht's in Matthäus 25. Morgen kann es schon Realität sein, dass die einen zum Hochzeitsmahl eingegangen sind und die anderen zurückgeblieben. Morgen kann das Wort, das heute in Matthäus 25 steht, für die einen herrliche Erfüllung, für die anderen schlimme Enttäuschung sein. Könnt ihr begreifen, welch ein Ernst in der Verkündigung des vollen Evangeliums liegt, das darauf abzielt, die Gemeinde vorzubereiten auf diesen glorreichen und herrlichen Tag der Wiederkunft unseres geliebten Herrn und Erlösers, ja unseres Bräutigams. Mit Hinblick auf Braut ist er der Bräutigam. Und deshalb sagt oder spricht die Schrift vom Hochzeitsmahl. All die Begriffe haben immer ihren Platz. Wenn wir es gelernt hätten, jeden Begriff immer da zu lassen, wo er geschrieben steht, in dem Zusammenhang, in den er hineingehört, dann wäre uns schon geholfen.
Amen.
Bitte sitzt nicht in einer Spannung hier, sondern entspannt euch und lasst das Wort des Herrn zu euch reden. Ich möchte mit der Schriftstelle aus Sacharja, dem 4. Kapitel, beginnen. Sacharja, Kapitel 4, und zwar Vers 6. Sacharja, Kapitel 4, Vers 6. Er gab mir folgende Auskunft. So lautet das Wort des Herrn an Zerubbabel: nicht durch Heeresmacht und nicht durch Gewalt, sondern durch meinen Geist. So spricht der Herr der Herrscharen. Nicht ein großer Evangelist, auch nicht ein Prophet, der Herr selber will durch seinen Geist mächtig wirken und alles zustande bringen, was notwendig ist, denn Geistliches kann ja nur durch den Geist bewirkt werden. Und wir benötigen in der Tat ein direktes Wirken des Heiligen Geistes vom Himmel her, jetzt am Ende, wie es damals am Anfang war. Im gleichen Propheten Sacharja, im 10. Kapitel steht, daran musste ich denken, als gesungen wurde, Regen des Segens muss fallen oder soll fallen, Sacharja Kapitel 10, bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Also beides. Nicht nur früh, sondern auch Spätregen. Gott hat beides in seinem Worte verheißen. Und der Regen des Segens ist immer mit Ausgießung und Wirken des Heiligen Geistes verbunden. Wir haben besondere Schriftstellen, die wir beachten müssen. Ich möchte noch einige davon lesen, zum Beispiel Jesaja, Kapitel 44, Jesaja, Kapitel 44, Vers 3. Jesaja 44, Vers 3. Denn wie ich Wasser ausgieße auf das dürstende Land und Rieselfluten auf dürres Erdreich, so will ich meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge.
Amen.
Mit Ausgießung des Geistes ist Gottes Segen verbunden. Und dieser Segen soll auf den göttlichen Samen kommen. Und zwar in reichem Maße kommen. Und ich bitte wirklich alle von Herzen darum, nicht dem Gedanken Raum zu geben, ach, ich bin noch nicht so, wie ich sein sollte, und das und jenes gefällt mir noch nicht und sicher auch nicht dem Herrn. Wollen wir doch Gott vertrauen. Wir kommen ja aus dem Grunde zusammen, damit uns geholfen wird, damit der Geist Gottes weiter an uns wirken kann. Wenn schon alles mit uns so wäre, dass wir Gott wirklich in allem gefallen würden, dann hätte es ja passieren können, wie bei Henoch, dass Gott uns schon genommen hätte. Aber er wartet ja, bis der Tag kommt, an dem er uns heimholen wird in seine Herrlichkeit. Diese Bibelstellen, die wir bereits gelesen haben, sprechen doch eine ganz deutliche Sprache. Gott will seinen Geist ausgießen, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Es muss und kann nur durch den Geist Gottes geschehen, immer in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes. Und wir werden in aller Ruhe vor dem Angesicht Gottes heute mal eine Bibelstunde haben. Es muss ja nicht immer mit aller Macht gepredigt werden. Wir können doch hier in der Gegenwart Gottes eine Wortbetrachtung haben, müssen aber Gott darum bitten, dass wir unser Denken dabei auslassen und uns in die göttlichen Gedanken hinein vertiefen. Ihr wisst, es ist einfach notwendig, aufgrund der verschiedenen Lehren und Ansichten, dass wir uns ihrer total entledigen und denken, wie Gott denkt und sagen, was Gott gesagt hat und glauben, wie die Schrift sagt. Ihr wisst, oft kann es passieren, wenn man von dem Erlebnis der Geistestaufe spricht und von den Gaben, die dadurch ausgegossen werden und den Menschen mitgeteilt, dann gibt's das Argument, wenn ich die Liebe habe oder die Frucht des Geistes oder die Früchte des Geistes habe, bitte lassen wir doch alles auf dem Platz, auf den es hingehört. Die Früchte des Geistes, wo sie hingehören. Und die Gaben auch, wo sie hingehören. Und das möchte ich deutlich sagen. Weder das eine noch das andere werden wir in Realität ohne die Geistestaufe haben. Habt ihr es gehört? Weder Früchte noch Gaben können da sein, es sei denn, der Geist ist ausgegossen worden, in dem Früchte und Gaben enthalten sind. Und dann noch ein Gedanke, der sehr, sehr wichtig ist. Man muss beim Lesen des Wortes Gottes immer darauf achten, ist von dem Erlebnis selbst die Rede oder ist nachher die Rede davon, in welch einer Weise die Gemeinde als geisterfüllte Gemeinde in Funktion tritt mit den verschiedenen Gaben, Diensten und Ämtern und Kraftwirkungen und so weiter. Wenn es also um das Erlebnis geht, dann müssen wir nur die Bibelstelle nehmen, die das Erlebnis beschreiben und nicht andere, die es nicht beschreiben. Ist das klar? Habt ihr alle gut geschlafen? Folgt ihr den Ausführungen? Das ist sehr wichtig. Wenn man später von dem Leben der Gemeinde liest, wie Gott die einzelnen Gaben betätigte, dann ist das nicht von dem Erlebnis, sondern von denen die Rede, die das Erlebnis mit Gott gemacht haben. Vielleicht soll ich es klar sagen, damit alle es verstehen. Wer 1. Korinther 12 und daraus bis Vers 28 liest und es dann auf das Erlebnis bezieht, macht den größten Fehler seines Lebens. Da steht nämlich, reden alle in Zungen? Haben alle Weissagen? Sind alle Propheten? Sind alle Apostel? Nein, Gott hat die Gaben verteilt. Aber die Bibelstelle steht nicht in Verbindung mit dem Erlebnis der Geistestaufe. Haben wir das begriffen? Es ist einfach absolut notwendig. Und wenn es irgendwo Genauigkeit geben muss, dann doch in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Die Gaben, die Gott austeilt durch die Geistestaufe, die sind verschieden. Ihr könnt es auch daran sehen. Zum Beispiel, wenn jeder die Gabe der Heilung gehabt hätte, dann hätte man die Leute gar nicht nach Jerusalem befördern brauchen, damit der Schatten des Petrus über sie falle. Dann hätten all die Gläubigen den Leuten unterwegs die Hände aufgelegt, sei gesund und so weiter. Versteht ihr das? Dann hätte man nicht die Taschentücher des Paulus genommen, um sie den Kranken aufzulegen, wenn all die drumherum wohnenden Gläubigen dieselbe Gabe gehabt hätten. dann hätte sich das erübrigt. Dann hätte jeder getan, was diese beiden Männer getan haben. Nein, so ist es in der Praxis nicht. In der Praxis hat Gott die Dienste und die Gaben verteilt. Ein Prophet braucht nicht Apostel zu sein. Ein Lehrer braucht nicht Evangelist zu sein. Ebenso braucht kein Evangelist ein Lehrer zu sein. Die Aufgaben und Gaben im Hause Gottes, in der Gemeinde, sind verschieden. Und dann gibt es zum Beispiel, wenn das Erlebnis der Geistestaufe oder das des Erfülltwerdens mit dem Heiligen Geist, wenn wir darauf zu sprechen kommen, dann kann es passieren, dass Menschen die Heilige Schrift wieder mit ihren eigenen Gedanken lesen und sie nehmen die Antwort nicht aus dem Worte Gottes, sondern sie geben, ohne es zu merken, ihrer eigenen Antwort nach und wiederholen, was andere seit langer Zeit gesagt haben, ohne zu begreifen, dass das, was sie sagen, ja gar nicht gemäß der Schrift ist. Zwei Bibelstellen dazu sollen das erläutern. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Apostelgeschichte, Kapitel 2, 37 und 38. Apostelgeschichte 2, 37 und 38. Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz. Und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage: Was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortete ihnen Petrus: Tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet, achtet auf das Wort werdet, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wie viele, eine ganze Glaubensrichtung und wahrscheinlich noch mehrere, haben aus diesem Werden ein Habt gemacht. Dann habt ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und sie lehren seit wer weiß wie vielen Jahren, dass jeder, der im Wasser getauft wurde, ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Es ist eine Lehre einer ganzen Gemeinde, Glaubensrichtung und mehrere. Sie achten nicht auf die Schrift. Sie geben ihre eigene Deutung und lesen sie in die Heilige Schrift hinein. Einer unserer großen Männer, ich glaube, es war Kant, der gesagt hat, man soll alles aus der Schrift herauslesen, aber nichts hineinlesen. Man soll lesen, was darin steht, aber nichts hineinlesen, was in unserem Kopfe steht. Wenn hier gesagt wird, so werdet ihr oder dann werdet ihr, dann ist das eine Verheißung, die dem Menschen, der Buße getan hat und gläubig geworden ist, und sich im Wasser taufen lässt. Das ist eine Verheißung, die diesem gläubig werdenden Menschen gegeben wurde. Aber nicht, dass er automatisch schon empfangen hätte, was verheißen wurde, sondern er muss das Erlebnis erst machen. Das Gleiche sehen wir bei Paulus, als er nach Ephesus kam, gemäß Apostelgeschichte 19, da war sein Hauptanliegen bei dieser Gruppe von Gläubigen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und jetzt kommt wieder das Wort: Als ihr gläubig wurdet und nachdem ihr gläubig wurdet. Oder seitdem ihr gläubig geworden seid. Seht, so muss man beim Lesen der Heiligen Schrift auf die Worte genau Acht geben, um selber nicht an der Sache vorbeizugehen und vielleicht noch andere vorbeizuführen. Genauso wird gelehrt, gemäß der Stelle, dass die Leute schon den Heiligen Geist empfangen haben. Paulus fragte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Diese Menschen waren ehrlich und sagten, wir wissen noch nicht einmal, ob er schon da ist. Und dann gab es nicht mehr viel hin und her. Nur noch eins, Gebet und der Handauflegung und der Geist fiel über sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Ich möchte gerade, was das betrifft, nämlich unsere Zunge, die ja gemäß dem Jakobusbrief das größte Übel ist, das wir an uns tragen. Ich weiß nicht, wie viele sich dessen bewusst sind, wie viel Unheil eine Zunge anrichten kann und schon angerichtet hat. Vielleicht nicht eure. Ihr seid da eventuell die rühmliche Ausnahme. Aber wenn wir ehrlich sind in der Gegenwart Gottes, dann haben wir doch mit Sicherheit alle schon unsere Zunge irgendwann nicht im Zaume gehalten und haben schnell ein Feuer angezündet, wie es da geschrieben steht. Und die Zunge ist ja auch das einzige Glied, das so von dem Feuer der Hölle sehr schnell in Brand gesteckt wird. Wie schnell kann ein ausgesprochener Satz eine ganze Katastrophe auslösen, einen nie wieder gut zu machenden Schaden anrichten. Wir merken es vielleicht nur nicht, aber die Menschen haben es, die darunter leiden, werden es wissen. Und gerade aus diesem Grunde, weil unsere Zunge von selbst nicht unter Kontrolle gehalten werden kann, hat Gott es so bestimmt, dass die Zunge vom Feuer Gottes berührt wird. Nicht nur, dass der Geist herabkommt, sondern dass vom göttlichen Feuer diese Zunge durchglüht wird. Und wozu? Damit sie dann als neue Zunge die großen Taten Gottes verkündigen kann. Amen. Das göttliches neues Leben, das in der Seele des Menschen ist, nun durch eine vom Geist Gottes gereinigte und der Mensch, der gesalbt wurde mit dem Geist, jetzt ordnungsgemäß oder rechtgemäß die Dinge verkündigen kann, die er selbst mit Gott erlebt hat und die der Herr getan hat. Daher ist in der Tat die Zunge des Gläubigen von Anfang an beschlagnahmt worden von Gott. Wir mögen das alle nicht so ganz begreifen, aber glaubt es mir, es ist sehr wichtig. Am Pfingsttage erschienen den Gläubigen doch nicht Augen von Feuer oder Ohren von Feuer oder eine Nase, damit sie besser riechen können. Was geschah dort? Es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer zerteilt, die sich auf einen jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Wir glauben nicht daran, wie es jetzt in der charismatischen Bewegung ist, dass da in dieser Bewegung die Köpfe bewegt werden und die Leute irgend auch den Mund bewegen und etwas vor sich hin sagen. Wir glauben an eine biblische Geistestaufe mit Geist und Feuer, die wir alle mit Gott machen, und das Erlebnis müssen wir eben alle haben. Sind wir damit einverstanden? Es geht nicht anders. Ihr seht, im Propheten Jesaja und im Propheten Joel hat Gott ja schon im Alten Testament in ganz besonderer Weise hervorgehoben, was geschehen würde. Und das geschah am Pfingsttage und dauert an, solange die Gemeinde des lebendigen Gottes auf dieser Erde ist, gilt das, was am Anfang geschah, bis ans Ende. Glaubt es mir, die Urgemeinde ist die Mustergemeinde. Es gibt kein anderes Vorbild als das, was wir in der Apostelgeschichte finden. Und es gibt keinen anderen Maßstab der Geistestaufe als den, der uns in der Schrift hinterlassen wurde. Wir müssen uns diese Sache vor dem Angesicht Gottes stellen und glaubt es. Gott meint es nur gut mit uns. Er will nicht, dass jemand zurückbleibe. Er möchte, dass an dem Tage seiner Wiederkunft die Seinen, die er herausgeliebt hat und auf Golgatha erkauft hat, dass die Seinen zu ihm geführt werden und dass sein Geist eben auch die Verwandlung vollzieht. Ich möchte aus dem Propheten Joel diese Stelle lesen. Bei uns steht sie Joel Kapitel 3, Vers 1. In der französischen und englischen Bibel steht sie in Joel 2, Vers 28. Die Kapiteleinteilung ist hier ein wenig unterschiedlich. Bei uns Joel 3, in manchen anderen Übersetzungen Joel 2, 28. Hier steht: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist über alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden oder weissagen, je nach Übersetzung, und eure Greise Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute Gesichte schauen und so weiter. Das war die Verheißung, die Gott gegeben hat, auch durch den Propheten Jesaja, Kapitel 28, ist das sehr deutlich ausgesprochen worden, was Gott tun wollte, und ihm sei Dank, dass er es getan hat. Niemand braucht heute zu warten, sondern der Geist Gottes ist ausgegossen und ist für uns alle da. Jesaja 28, Vers 12. Ja, vielleicht schon Vers 11 und 12. Jesaja 28, Vers 11 und 12. Jawohl, durch Menschen mit stammelnden Lippen und mit fremder Zunge wird er zu diesem Volke reden. Er, der zu ihnen gesagt hat: Dies ist die Ruhestätte, schaffet Ruhe den Müden, und dies ist der Rastort. Doch sie haben nicht hören wollen. Im Gedanken daran, dass wir morgen nach Israel fliegen, ich freue mich darauf sehr, wie selten zuvor, habe ich im Propheten Jesaja noch nachgelesen, und zwar Jesaja Kapitel 2. Und hier haben wir schon den Hinweis auf die Endzeit, aber nicht nur das, sondern insgesamt zusammengefasst, Jesaja 2, in Vers 2 steht: In der Endzeit wird es geschehen, dass der Tempelberg des Herrn fest gegründet dasteht an der Spitze der Berge und über die Höhen erhaben, dann werden alle Heidenvölker zu ihm strömen und zahlreiche Völkerschaften hinwallen und sagen: Kommt, lasst uns zum Berge des Herrn hinaufziehen, zum Hause des Gottes Jakobs, damit er uns über seine Wege belehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Belehrung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Wir alle, die wir schon in Jerusalem waren, wissen, dass der Tempelberg der Berg Zion ist, Ausläufer vom Berg Moria, wo Abraham seinen Sohn Isaak geopfert hat. Wir wissen, dass das Gebäude des letzten Abendmahls Und das, in dem die Geistesausgießung stattfand, das gleiche Gebäude ist und bis heute erhalten geblieben ist. Ich war einige Male da drin, auf dem Berge Zion. Vom Berge Zion, von Jerusalem, ist die wahre Lehre in alle Welt hinausgetragen worden. Ich kann mir hier die Bemerkung nicht ersparen, zu sagen, von Rom ist die Verwirrung und die falschen Lehren sind von dort in alle Welt getragen worden. Die wahre Belehrung ist vom Berge Zion, von Jerusalem ausgegangen, wo Propheten und Apostel, wo unser Herr selbst gewandelt und er gesprochen hat, ich habe Jerusalem erwählt. Es ist und bleibt die Stadt des großen Königs. Wir sind dem Herrn dankbar, dass er uns zu dem Ursprung, ja zum Anfang zurückgebracht hat. Möge es ihm auch gelingen, uns nicht nur lehrmäßig oder auf dem Stand der Erkenntnis dahin zu bringen, sondern auch durch das persönliche Erlebnis mit unserem Gott. Dass in der Tat dieses Erlebnis mit seinen Auswirkungen durch Gaben und Früchte des Geistes uns allen zuteil werden könnte. Dass wir eine von Gott gesegnete, mit Geisteskraft ausgerüstete, vollkommen nüchtern bleibende, in der Liebe Gottes eingebettete Gemeinde sein könnten. Wir haben es ja gesagt, auf Golgatha hat unser Herr und Erlöser seine Liebe uns gegenüber unter Beweis gestellt. Also hat Gott die Welt geliebt. Und ich meine, es war gestern oder vorgestern, als ich dem Herrn im Gebet sagte, er möge doch mit seiner Gemeinde in der gleichen Liebe, wie er sie auf Golgatha offenbart, auch jetzt verhandeln. Ihr versteht, was ich damit meine. All unsere Torheiten, Unzulänglichkeiten, menschliche Schwächen und Gebrechen übersehen und vergeben und Gnade vor Recht ergehen lassen, wie geschrieben steht, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Uns ist Barmherzigkeit zuteil geworden. Die Liebe Gottes steht nicht nur hier im Buch Gottes, die Liebe Gottes ist auf Golgatha offenbar geworden und muss in unsere Herzen ausgegossen werden durch den Heiligen Geist. So steht in Römer 5, Vers 5 geschrieben, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen worden ist. Also Geistesausgießung und dann Geistesfrüchte. Ohne Geistesausgießung keine Geistesfrüchte und keine Geistesgaben. Mit Geistesausgießung Geistesfrüchte und Geistesgaben. Wie viele sagen's, wenn sie Galater 5 von Vers 22 lesen, die Frucht des Geistes ist und so weiter, da werden die 9 Früchte des Geistes aufgezählt. Aber glaubt es mir, selbst wenn wir meinen, Liebe zu haben, Freude zu haben, Frieden zu haben, dann ist immer noch die Frage, ist es der Friede, die Freude, sind es Früchte, die wir mitgebracht haben oder Früchte, die der Geist Gottes in uns gewirkt hat? Und ich möchte nicht nur Liebe haben, ich möchte die Gottesliebe haben. Die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wird. Also brauchen wir Geistesausgießung, wir brauchen Geistestaufe. Wir brauchen sie, glaubt es mir, sagt Amen. Amen. Sagt ruhig ab und zu Amen, sonst muss ich hier ja verzweifeln. Gott ist treu. Er hat das, was er Anfang getan hat, vor bis ans Ende zu tun. Vielleicht mag jemand sagen, ist es notwendig, wieder darüber zu predigen? Doch, schaut, es kommen immer neue hinzu. Und wir kommen ja aus den verschiedensten Glaubensrichtungen und haben gewisse Dinge noch in unseren Herzen und in unseren Gedanken. Hier soll eine wirklich biblische Ausrichtung kommen. Amen. Sonst laufen wir vergeblich und mühen uns ab. Hier sind wir vor dem Angesicht Gottes versammelt, um das zu hören, was am Anfang verkündigt und erlebt wurde, im Glauben es aufzunehmen, um dieselben Erlebnisse zu machen. Schaut, auch da muss vielleicht noch ein Wort gesagt werden. Wenn wir auf bestimmte Umstände oder Menschen oder Ereignisse schauen, wo Dinge nicht gerade gelaufen sind und vielleicht dann zu dem Schluss kommen und sagen, wenn das Resultat ist, dann kann ich darauf verzichten. Ich nicht. Und da könnt ihr alle Hebräer Kapitel 6 von Herzen lesen, auch wenn es Menschen gibt, die dann abfallen, die des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und das kostbare Wort Gottes aufgenommen haben. Wenn sie dann irgendwann ihre eigenen Wege gehen, das hindert mich doch nicht daran, mich an Gott zu halten und das zu erleben, was er verheißen hat. Unser Vorbild sind doch nicht die Dinge, die schief gehen. Unser Vorbild ist doch hier im Worte Gottes. Und ich meine, der Herr wird uns die Gnade schenken, dass wir in diesen Tagen das wirkliche Gleichgewicht ganz nüchtern, aber trotzdem mit innerem Eifer vor dem Angesicht Gottes finden. Noch einmal möchte ich sagen, schauen wir doch nicht auf die Dinge, die nun irgendwie schiefgegangen und gelaufen sind. Schauen wir auf den Herrn. Nicht, dass er sagt, ja, der war geistgetauft oder die war geistgetauft und hat das oder jenes getan. Tut es doch nicht. Schaut auf den Herrn. Er ist es, der mit Geist und Feuer tauft. Amen. Er ist es, der seine Gemeinde zur Vollendung bringt. Amen. Sicher, wenn wir irdisch schauen würden, dann könnten wir sagen, ja, wie viele sind geistgetauft? Allein an der Westküste Amerikas über 6 Millionen. Und sie gehen alle ihre eigenen Wege. Sie lachen über die biblischen Wahrheiten. Aber lass sie doch gehen. Lass sie doch gehen. Wenn sie die himmlische Herrlichkeit geschmeckt haben, aber sich dann vom Geiste Gottes nicht in alle Wahrheit führen lassen, dann muss auch Gott sie gehen lassen. Aber wir wollen uns doch in alle Wahrheit führen lassen. Wir möchten Gott erleben. Aber nicht nur Gott erleben, um anderen vorführen zu können, dass wir Gott erlebt haben. Wir sind bereit, mit ihm den ganzen Weg zu gehen. Amen. Und das ganze Wort Gottes zu glauben und zu erleben, alles, was er in seinem Worte verheißen hat. In Matthäus 3 ist ja das bekannte Wort aus der Predigt Johannes des Täufers, der es hier ausgesprochen hat. Matthäus Kapitel 3, Vers 11. Und 12, ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht gut genug, ihm seine Schuhe abzunehmen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen, seinen Weizen wird er in die Scheuer sammeln, die Spreu aber mit unlöschlichem Feuer verbrennen. Es ist also alles in seiner Hand. Es gibt keinen Prediger, der zu fegen hätte auf der Tenne, der die Wurfschaufel in seiner Hand hätte, nein, der Herr. Er allein und sonst keiner. Wir alle sind auf seine Gnade angewiesen. Und da kann nicht einer den anderen richten oder beurteilen oder gar verurteilen. Wenn Gott uns nicht gnädig gewesen wäre, wären wir heute alle nicht hier und alle nicht auf dem Wege, der zum Leben führt. Amen. Es ist alles die Gnade unseres Gottes. Am Pfingsttage, so haben wir es bereits erwähnt, kam ja der Geist Gottes herab auf die erste Schar, auf unsere Brüder und Schwestern. Und denkt daran, Gott lässt in allem nach seiner Art hervorkommen. So wie die ersten Söhne und Töchter Gottes, wie aus dem Tau der Morgenröte geboren wurden, wie es im Alten Testament im Psalm heißt, so hat Gott am Pfingsttage seine Gemeinde übernatürlich gegründet, hat seinen Geist fallen lassen und da geschah's. Ich lese es, hier steht's geschrieben, kennt es ja alle, ich lese von Vers 3, in Apostelgeschichte 2, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Es waren etwa 120 und es wurden nicht 10 Geist getauft oder 50, auf jeden von ihnen, auf jeden. Ohne Ausnahme, glaubt es doch, dieses Erlebnis ist für jeden, der gläubig geworden ist und dem Herrn folgt. Ich lese es noch einmal. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich zerteilten und von denen sich eine auf jeden von ihnen niederließ. Und sie wurden alle, nicht nur einige, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und begannen in anderen Zungen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab, auszusprechen. So steht's geschrieben. Sagt doch mal alle Amen dazu. Das kann ruhig ab und zu geschehen. Das Amen bezieht sich ja nicht auf den, der hier liest, sondern auf das, was vorgelesen wurde. Amen. Amen. Wir haben eine innere Zustimmung und keinen Widerstand in unseren Herzen. Möchten wir, dass Gott sich offenbart? Amen. Ist es uns ein Herzensanliegen, dass die Gemeinde mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet wird? Amen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Hätten wir es selber tun können, dann hätten wir es schon lange getan. Ich habe es vorgelesen, der Herr spricht nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist wird's geschehen, spricht der Herr. So geschah es am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde. Ihr Lieben, wir gehen jetzt am Ende auf die gleiche Lage, auf die gleichen Erlebnisse, auf dieselben Kraftwirkungen und Offenbarungen des Heiligen Geistes zu. Und wir müssen in unseren Herzen einen wirklich biblisch ausgerichteten Glauben tragen, dass nicht der geringste Widerstand mehr in uns wäre, sondern dass wir in jedem Fall, was immer in der Schrift steht, von Herzen bejahen können. In Apostelgeschichte im 8. Kapitel hat Philippus Großes mit Gott erlebt und auch mit denen, die gläubig geworden sind, große Wunder und Zeichen geschahen. Aber seht, er war nicht wie Johannes und Petrus von Gott dazu bestimmt, noch weiterzugehen. Er hatte als Evangelist seinen Dienst, das Evangelium zu verkündigen. Die Kranken erlebten ihre Heilung und dann wurde noch getauft. Und das war es. Das war es. Wie dankbar können wir auch dafür sein, dass nicht einer alles getan hat, sondern dass Gott die Gaben und Dienste in der Gemeinde verteilt hat. Sonst könnte der Apostel sagen, ich brauche den Evangelisten nicht. Der Evangelist, ich brauche den Apostel nicht. Gott hat die Dienste in die Gemeinde gesetzt. Und wenn wir von Gott gesetzt wurden, werden wir als erstes erkennen, dass wir andere Brüder, die Gott gesetzt hat, auch benötigen. Und dass wir nicht dazu da sind, alles zu tun. Haben wir das auch begriffen? Gott hat das so verteilt in seinem Leibe, damit jede Aufgabe wahrgenommen werden kann. Aber bitte nicht von einem, sondern von all denen, die dazu bestimmt worden sind. Es heißt hier in Apostelgeschichte, dem 8. Kapitel von Vers 15, diese beteten nach ihrer Ankunft für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn dieser war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren lediglich auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Infolgedessen legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Hier wird die Sache nicht näher beschrieben, aber Simon hat gesehen, dass durch Handauflegung die Gaben des Geistes oder durch Geistesausgießung die Gaben des Geistes geschenkt wurden. Und dann wollte auch er plötzlich eine solche Gabe haben. Petrus hat ihn zurückgewiesen und gesagt, er sei voll Galle und Bitterkeit und in die Bande der Ungerechtigkeit geraten. Erst Buße, Taufe und dann Geistestaufe. So hat es. Die Reihenfolge kann ab und zu, wenn Gott es so führt oder nichts anderes möglich war, auch geändert werden, dass Geistestaufe vor der Wassertaufe kommt. Aber dann ist eins sicher, dass die Wassertaufe folgt. Dass die Wassertaufe folgt. Hier haben wir es in Apostelgeschichte, Kapitel 10, von Vers 44. Apostelgeschichte 10, von Vers 44. Während Petrus noch in dieser Weise redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die seine Ansprache hörten. Da gerieten die Gläubigen jüdischer Herkunft, die mit Petrus gekommen waren, in das höchste Erstaunen darüber, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Denn sie hörten sie mit Zungen reden und Gott preisen. Hier haben wir es nicht mit einer Gemeinde zu tun, die schon geistgetauft war. Hier haben wir es mit Menschen, die neu hinzukamen, denen zum ersten Mal gepredigt wurde und die geistgetauft worden sind. Und deshalb immer diese ganz klare Beschreibung, was dabei geschah. Denn sie hörten sie mit Zungen reden und Gott preisen. Da sprach Petrus, kann wohl jemand diesen Leuten, die den Heiligen Geist ebenso wie wir empfangen haben, das Wasser versagen, dass diese nicht getauft würden? So ordnete er denn an, dass sie im Namen Jesu Christi getauft würden. Hierauf baten sie ihn, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Das ist Gottes heiliges Wort. Nochmals möchte ich die Bitte aussprechen. Seht ab von allem, was Menschen glauben und tun, von allen Überlieferungen und allem, was nicht mit dem Wort übereinstimmt. Lasst uns Sorge dafür tragen, dass unser persönliches Glaubensleben biblisch ausgerichtet wird und dass wir in Verbindung mit der Geistestaufe das erwarten, was unsere Brüder und Schwestern erlebt haben, als sie dasselbe empfingen. Seid ihr damit einverstanden? Es geht nicht anders. Erwartet ihr etwa, dass ich ein anderes Evangelium predigen soll? als das, was Petrus und Paulus gepredigt haben? Doch gewiss nicht, oder? Doch gewiss nicht? Dann freut euch darüber, dass die reine Wahrheit, die apostolischen Wahrheiten in dieser Generation neu auf den Leuchter gestellt wurden. Freut euch darüber, dass wir Gott neu erleben können. Und ich sage euch, wir werden nicht leer ausgehen. Gott wird sein Wort bestätigen. Er kann nicht anders. Er muss bei den Letzten sein und tun, wie es bei den Ersten war und getan hat. Wo sollte sonst unser Glaube ruhen? Sicher, wir erwarten ja auch die Wiedererstattung aller Dinge, wie sie uns verheißen wurde, und die Zeit der Erquickung vom Angesicht des Herrn. Und darin wird eben alles enthalten sein. Unser Mund wird noch die großen Taten Gottes verkündigen. Unsere Zunge wird noch im Dienste Gottes stehen. Gott wird ein Volk auf Erden haben, eine Gemeinde der Erstgeborenen, gesalbt mit Heiligem Geist, ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe, damit wir die Bestätigung seines Wortes noch deutlich erleben. In Apostelgeschichte, dem 11. Kapitel, wird uns von Vers 12 berichtet. Petrus ist es, der hier spricht. Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 12. Und der Geist gebot mir, ohne alles Bedenken, mit ihnen zu gehen. Es begleiteten mich aber auch diese 6 Brüder hier, und wir traten in das Haus des Mannes ein. Der berichtete uns nun, wie er den Engel in seinem Hause gesehen hatte, der da gestanden und gesagt hätte: Sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen, der wird Worte zu dir reden, durch die du mit deinem ganzen Hause gerettet werden wirst. Während ich dann zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie ebenso wie auch auf uns im Anfang. Es geht nicht anders. Es muss bei diesem Muster bleiben. Wir haben hier vor einiger Zeit darüber gesprochen. Dem Mose wurde gesagt: Siehe zu, dass du alles nach dem Muster tust, das dir auf dem Berge gezeigt wurde. Noah tat alles, wie es ihm gesagt wurde. Gott hat ein Muster. Gott hat eine Mustergemeinde. Und dasselbe Muster gilt für uns in dieser Zeit. Wir können nicht anders. Und lasst mich hinzufügen, wir wollen nicht anders. Wir möchten uns nicht betrügen, sondern möchten da sein, wo unsere Brüder sind, die Gott erlebt haben. Nun aber hört, sie haben den Heiligen Geist ebenso empfangen wie wir am Anfang. Das ist doch der Punkt. Hier spricht Petrus, der am Pfingsttage zu den 120 gehörten, und er sagt, die den Heiligen Geist ebenso empfangen haben wie wir am Anfang. Es sei denn, dass es hier genauso gesagt werden kann, dass wir den Heiligen Geist ebenso empfangen haben, wie er dort am Anfang empfangen wurde, mit derselben Auswirkung, mit denselben Zeichen, mit allem drum und dran, was Gott auf übernatürliche Weise gewirkt hat. Und stellt euch vor, an welch ein Wort Petrus in dem Augenblick dachte. Er sagt es hier in Vers 16. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte. Habt ihr gemerkt? Er dachte nicht an das, was jemand gesagt hat. Er dachte an das Wort des Herrn. Lasst uns immer, wenn es um biblische Erlebnisse geht, an das Wort des Herrn denken. Und die Frage stellen: Was sagt die Schrift dazu? Und dann haben wir die göttliche Antwort. Sonst haben wir die Antwort von irgendjemand. Aber die wollen wir nicht. Wir wollen die göttliche Antwort. Da gedachte ich an das Wort des Herrn. Halleluja, preis sei Gott. Ich möchte den Tag an dieser Stätte erleben, wo wir alle an das Wort des Herrn denken. An das Wort aus dem Propheten Joel. An das Wort aus dem Propheten Jesaja. An das Wort aus dem Propheten, sagt es, Zacharia. An das Wort aus Apostelgeschichte 2, 8, 10, 19. An das Wort unseres Gottes. Wie viele möchten es,
Amen,
dass sich eine Apostelgeschichte wiederholt? Ich lese es noch einmal und dann bis zu Ende. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Johannes hat mit Wasser getauft, so haben wir es gelesen, aber er hat es gesagt, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Wir sehen also, dass in der Apostelgeschichte ein wirklich klares Bild, sonnenklar für jeden, der es sehen möchte, da ist. Und wohl dem, der innerlich ganz und gar mitgehen kann. Wohl dem, der sagt, Herr, du hast es so verheißen, ich glaube es, ich glaube, wie die Schrift sagt. Was hat unser Herr in Johannes 7 gerade diesbezüglich gesagt, mit der Redewendung, wie die Schrift sagt? Johannes 7, Vers 37 und 38. Am letzten, dem großen Tage des Festes, aber stand Jesus da und rief laut aus. Also es war wichtig. Es war sehr wichtig. Er hat die Stimme erhoben. Er hat laut ausgerufen. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt gibt er gleich die Erklärung. Damit meinte er aber den Geist, den die, welche zum Glauben an ihn gekommen waren, empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben worden war. Alles ist biblisch geordnet. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Gott wollte Ströme auf dürres Erdreich ausgießen. Gott wollte Regen und Segen geben. Auf seinen Samen wollte er es ausgießen. Ihm wollte er es schenken. Wenn wir göttliche Samen sind, und er kann ja nicht zweierlei hervorbringen, er bringt nach seiner Art hervor. Er, der Erstgeborene, wir die Erstgeborenen, er, der Sohn Gottes, wir die Söhne und Töchter Gottes. Und Paulus schreibt deutlich in Römer 8, weil wir den Geist als Erstlingsfrucht besitzen, ihr Lieben, es ist notwendig, wir müssen dieses Erlebnis mit Gott machen.
Amen.
Und dann in Treue ihm folgen.
Amen.
Das ist sehr wichtig. Das Erlebnis der Geistestaufe gibt noch keinem die Garantie, entrückt zu werden. Wer beharret bis ans Ende, wer Gott im Gehorsam folgt, aber lasst uns doch den Anfang richtig machen.
Amen.
Und zwar mit Gott, wie die Schrift gesagt hat, dass auch wir der Worte der Verheißung eingedenk sein können, wenn dieses mit uns geschieht. Könnt ihr es glauben, dass es geschehen wird?
Amen.
Ich glaube es. Wir müssen uns nur ein wenig öffnen, dem Herrn mehr vertrauen, ihm danken und den Unglauben und die Zweifel beiseite tun und einfach sagen, Herr, du bist mein Gott, du hast es verheißen, ich glaube es und du wirst es tun. Ihr werdet sehen, im völligen Vertrauen zu unserem Gott wird es geschehen. Und wir werden ihn noch preisen für das, was er an uns getan hat. Und dann, teure Geschwister, wenn unser Erlebnis passgenau mit dem, wie es am Anfang von unseren Brüdern und Schwestern gemacht wurde, übereinstimmt, welch eine Gewissheit zieht da in unser Herz hinein. Wenn wir noch irgendwie uns eine Sache suchen müssen, um uns selber Gewissheit zu schaffen, dann ist die Sache noch nicht da. Wenn sie da ist, brauchen wir sie nicht mehr zu suchen. Dann haben wir sie. Und ich möchte wirklich, dass alle Brüder und alle Schwestern, so Gott erleben, durch eine mächtige Ausgießung seines Heiligen Geistes, dass er unser ganzes Leben voll und ganz in Beschlag nehmen kann, dass wirklich keiner mehr sich selber liebe, sondern weil wir mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden sind, dann auch mit ihm in einem neuen Leben wandeln können und ihn wirken lassen, so wie es möchte. Nicht durch Heeresmacht, nicht durch Gewalt wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Da können wir nur sagen, treuer Herr, tu es noch einmal. Gieße deinen Geist auf deinen Samen noch einmal aus. Schenke die Zeit der Erquickung. Rüste uns mit Kraft aus der Höhe aus. Eben auch für die Aufgabe, die Gott uns gestellt hat. Ihm, unserem treuen Herrn, sei alle Ehre, aller Preis und aller Ruhm. Ich glaube von Herzen daran, dass der Bräutigam seine Braut mit seinem eigenen Leben erfüllen wird. Und wir brauchen auch den Geist, um schlussendlich, wie geschrieben steht, und der Geist und die Braut sagen, komm. Der Geist und die Braut werden in völlige Übereinstimmung gebracht werden und das Zeugnis des Wortes Gottes geben. Amen. Unser Herr ist treu. Er hat die Verheißungen geschenkt. Er wird sie einlösen. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Wer hat einen Chorus, der dazu passen würde? Komm aus der Höhe.
Komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn, rauschen und wehen, oh bleib nicht fern. Rausche und wehen, oh bleib nicht fern. Göttliches Feuer falle herab, du bist uns teuer, himmlische Gab. Du bist uns teuer, himmlische Gab. Alle zusammen tauf aus der Höhe, das heilige Flammen an uns zu sehen. Das heilige Flammen an uns zu sehen.
Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort, das du uns bis in diese Zeit hinein erhalten hast. Geliebter Herr, nicht nur das Wort mit allen Verheißungen, sondern mit den gleichen Erlebnissen, die auch wir von dir erwarten und empfangen werden. Treuer Gott, du bist Gott und kein Mensch. Dir können wir vertrauen, dir können wir glauben, auf dich können wir uns verlassen. Geliebter Herr, du wirst alles wohlmachen, herrlich hinausführen mit deiner Gemeinde. Treuer Heiland, ich möchte nicht nur bitten, sondern dir danken. Danken, dass du den Spätregen senden wirst, wie du den Frühregen gesandt hast, dass du auf deinen Samen deinen Geist ausgießen wirst, Herr, dass du uns neue Zungen schenken wirst, dass wir dich loben und preisen können, ja noch mehr, dass wir versiegelt werden durch den Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung unseres Leibes. Ach Herr, du wirst alles tun, was noch geschehen muss vor deiner Wiederkunft. Wir sind hier vor deinem Angesicht versammelt. Möge die heilige Salbung, die Kraftausrüstung, das göttliche Siegel, göttliches Leben, Geistesfrüchte, Geistesgaben, Leben aus Gott in deiner Gemeinde offenbar werden zum Preise und zur Ehre deines heiligen Namens. Sende deinen Geist in mächtiger Weise und bestätige dein Wort und schenke uns allen dieses Erlebnis der Geistestaufe, wie es am Anfang geschehen ist. Geliebter Herr, dir sei schon heute Lob, Preis und Dank von Herzen dargebracht. Du hast eine bluterkaufte Schar, die dein Wort glaubt und von deinem Heiligen Geist geführt und geleitet wird. Geliebter Herr, wir möchten alles, Geistesführung, Geistesleitung, Geisteserfüllung, Geisteswirken, wir möchten alles, was du verheißen hast. Wir möchten es erleben. Dank sei dir, dass wir damit rechnen dürfen und das in Kürze. Dir, dem allmächtigen Gott, sei nochmals innigst gedankt für Golgatha, für die Auferstehung aus den Toten, für die Ausgießung deines Heiligen Geistes, grundsätzlich für alles. Es geschah um unsretwillen. Wir dürfen Anteil daran haben. Lass uns mit dir gekreuzigt, mit dir gestorben, mit dir begraben sein, o Herr, und mit dir zu einem neuen Leben hervorgekommen. Neue Zungen, neue Herzen, neues Leben, einen neuen Geist wolltest du uns schenken. Geliebter Herr, wir preisen dich gemeinsam, wir erheben deinen Namen und rühmen dich. Treuer Gott, erhebe dein Antlitz über uns und gib uns deinen Segen, auch für den Segen dieser Versammlung danke ich dir von ganzem Herzen. Halleluja. Du hast vielen Klarheit geschenkt, so manche Frage beantwortet und die Dinge zurechtgerückt, geordnet vor unseren Augen durch dein Wort und in unseren Herzen durch deinen Heiligen Geist. Habe Dank dafür, geliebter Herr. Hier ist das Ende unseres Weges, unseres Lebens, unserer Gedanken. Hier ist der Anfang mit dir, lebendiger Gott. Wir danken dir, wir preisen dich. Du wirkst bereits durch deinen Heiligen Geist in unserer Mitte. Ich verkünde deinen Sieg, den Sieg von Golgatha. Halleluja! Und preise dich von ganzem Herzen. Und von ganzer Seele. Halleluja, Halleluja, deinem wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Amen.